Nun kommen wir heute an Philipper 2 von Vers 14 bis Vers 18. Vers 12 bis Vers 18. Wir hatten ja letztes Mal das Beispiel Jesu, der sich selbst erniedrigt hat, als Ermutigung für uns, auch sich zu beugen und den Weg der Demut zu gehen und der Erniedrigung. Es war sicher für uns alle eine große Hilfe, auch in manchen Schwierigkeiten und Spannungen, wie wir leben, mit anderen zusammen uns zu beugen in dieser Demut Jesu. Und nun kommen wir in einen Abschnitt, der überschrieben ist, Sorge um das Heil. Also das hängt normalerweise zusammen, wenn wir so ein Lied singen, sagt ja zu Gottes Wegen, da kommt nämlich drin, dass der Feind sich bemüht, uns im Glauben durcheinander zu wirbeln. Und das kommt davon her, dass man plötzlich im Ärger lebt mit Gott und man kann nicht mehr das aus der Hand Gottes annehmen, was einem als Schweres zugemutet wird. Und dann ist man in innerer Rebellion und dann verliert man auch die Glaubensgemeinschaft mit Gott. Sorge um das Heil, man kann das Heil empfangen und doch wieder verlieren. Man kann Christ werden, aber nicht Christ bleiben. Und das wird heute Abend das Thema sein, wie müssen wir aufpassen, dass wir das Heil bewahren. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm, an dem Tage Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Das ist eine merkwürdige Sache, dass der Teufel leichtes Spiel hat bei den Christen. Man meint eigentlich, wenn viele Christen zusammen sind, dann müsste da doch eigentlich eine Atmosphäre herrschen, wo wirklich Gott wirkt. Aber es ist genau umgekehrt. Jetzt gucken Sie mal unser Europa an. Wenn Sie es im Überblick über die ganze Welt betrachten, müssen Sie ganz offen und ehrlich sagen, es gibt auf der Welt keinen so dunklen Kontinent wie Europa, wo der Abfall vom Glauben so massiv ist, wo die Menschen fern von Gott sind. In vielen Ländern der Welt gibt es viel mehr Gottesfurcht. Die Christen dienen Gott viel eifriger. Bei uns ist das besonders schlimm, dass unter den Christen eine solche Lässigkeit herrscht. Und dass so viele, die auch meinen, Gott zu dienen, die am Gottesdienst teilnehmen, oft besonders lässig sind. Sie erleben das ja, sicher haben Sie das auch schon beobachtet, an vielen praktischen Folgen des Glaubens, also am Leben, am praktischen Verhalten, sagen Sie, es geht doch gar nicht, dass ein Mensch so lebt, wenn er gleichzeitig Jesus gehören will. Wie kann er denn das so leicht nehmen? Wir sollten uns überlegen, wie das jetzt bei uns auch zusammenhängt. Die Nachfolge Jesu und die Praxis unseres Lebens. Darüber schreibt Paulus an die Philipper. Er hat ja diese Gemeinde ins Leben gerufen. Sie erinnern sich wieder, dass das die Lydia war mit ihrer Boutique, die da zum Glauben kam. Wir kennen den Gefängnisdirektor, der dazugehörte mit seiner ganzen Familie. Und dann kamen noch eine ganze Reihe Leute dazu. Und jetzt sorgt sich Paulus um diese Lydia, um diesen Gefängnisleiter, um diese anderen und sagt, jetzt hoffentlich setzt ihr euren Christenstand so fort, wie es damals bei der Bekehrung war. Das ist eine große Gefahr, dass man nach einiger Zeit im Glauben müde, matt wird und dann der Christenstand verwässert wird und kraftlos ist. Was ist jetzt eine Hilfe? Gucken wir es mal an. Ich möchte Ihnen auch immer helfen bei so einer Bibelauslegung. Wie liest man Bibel? Wir wollen einmal Worte anschauen, die man sich jetzt unterstreichen müsste. Da würde ich das Wort Gehorsam unterstreichen. An dem muss man doch einfach stutzen. Sind Sie gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, Gott gegenüber, dem Willen Jesu gegenüber, gehorsam? Jetzt muss ich Sie auf eins aufmerksam machen. Heute ist das sehr verbreitet, dass man über den Glauben redet und dann immer so tut, als ob der Glaube etwas wäre, das wir den Menschen anbieten. Wir überlegen uns, da ist ein Mensch in Not und er ist verzweifelt. Wir sagen, glaub doch an Jesus, der hilft dir aus deiner Not heraus. Der macht dein Leben leichter. Der kann dir vielleicht sogar Gebetserhörungen schenken und dir die Last von der Schulter nehmen. Also wir bieten unseren Glauben immer mit lockenden Erfolgen an und sagen, wenn du zu Jesus kommst, dann kriegst du was, das lohnt sich. Ist ja richtig. Vielleicht wird darüber verschwiegen, dass Glauben Gehorsam ebenso in sich schließt. Im neutestamentlichen Wortsinn von Glauben steckt immer das Vertrauen drin, das ist klar, ich vertraue Jesus, aber genauso das Gehorsamsein, das wissen Sie etwa aus den Reden, die Jesus seinen Jüngern gehalten hat. Das war ganz wichtig, dass sie in seinen Fußstapfen gehen, dass sie seine Gebote, seine Worte bewahren und halten, so ihr bleiben werdet in meiner Rede. Und das ist etwas, was wir heute verloren haben. Für viele Leute ist das nur interessant. Ich glaube an Jesus, solange er mir meine Wünsche erfüllt. Und dann kommt eine Krise, wenn plötzlich das nicht mehr stattfindet. Oder wenn er von ihnen etwas fordert. Und dann verliere ich die Nähe zu Jesus und ich bin plötzlich ohne Kontakt mit ihm, wenn ich nicht mehr gehorsam bin. Das sind nicht bloß die 10 Gebote, obwohl das sehr hilfreich ist. Die Gebote, die wir immer auch in der Auslegung Martin Luthers uns vergegenwürdigen. Denken Sie nur ans 8. Gebot, Gutes von ihm reden, alles zum Besten kehren. Wie werden wir schuldig darin? Mein Christenstand ist nichts wert, wenn ich das nicht umsetze. Wie ihr gehorsam gewesen seid in meiner Gegenwart, so seid's auch in meiner Abwesenheit. Paulus sagt, ihr müsst euren Christenstand ganz praktisch verwirklichen. Da laufen euch die dümmsten Sätze um, dass einer sagt, ich möchte doch nicht gesetzlich sein, wie wenn das Wort Gottes nicht bindend wäre für uns. Wir wollen unseren jungen Christen das auch deutlich machen und sagen, Gott hat Lebensordnungen gegeben, die sind hilfreich und gut, dass wir eindeutig und durchsichtig leben, dass wir so leben, dass nicht der Geist Gottes von uns weggeht, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben und dass wir nicht uns versündigen. Wir wollen uns hüten davor, dass wir unser Leben mit Ungehorsam beschmutzen. Also das mit dem Gehorsam ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann sein Heil verspielen. Das ist ganz normal, dass der Christenstand so träg und lässig wird. Ich bedauere immer wieder, dass wir heute so wenig Evangelisationen haben. Früher war das ja viel mehr üblich, dass man Evangelisationsveranstaltungen gehalten hat. Und das ist ein wenig außer der Mode gekommen, weil dann die Christen immer sagen, wenn man evangelisiert, dann muss das so ein richtiger Durchbruch sein. Da müssen mindestens 80% Nichtchristen da sein. Ich weiß nicht. Ich selbst habe in meinem Leben durch Evangelisationsveranstaltungen, auch als Christ, ungemein viel profitiert. Weil das immer wieder Wendepunkt waren, auch in meiner Nachfolge Jesu. Dass ich wieder gehört habe, wie eindeutig mein Leben sein sollte. Und dass eine Buße nötig ist, dass Reue gefordert wird, dass ich Schuld loslassen muss. Und das soll ja auch immer so sein, wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, dass Sie sagen, das war für mich ein Punkt, dass ich Dinge in meinem Leben neu sehe. Da muss ich was ordnen vor Gott. Ich möchte eine neue Richtung einschlagen. Ich will da, wo ich gezögert habe, jetzt wirklich Jesus folgen. Und heute Abend möchte ich Ihnen das konkret sagen, weil ich denke, in Ihrem Leben sind jetzt auch Korrekturen nötig. Da war manches heute nicht in Ordnung. Das müssen Sie noch wirklich bereinigen. Weil Gott gehorsam will, sonst kann er uns nicht segnen. Also gerade umgekehrt läuft es. Nicht, dass ich zuerst von Jesus etwas erbitte, sondern dass er von mir etwas fordert. Und wir sollten wieder sagen, dass Christenstand nicht etwas ist, was man macht, um sich da eine Lust zu holen, sondern man sagt, das fordert der Herr von dir. Hast du das auch hinauszuführen? Willst du das wirklich? In den Ländern der dritten Welt ist es üblich, wenn Menschen zum Glauben kommen, müssen sie ein halbes Jahr warten, bis sie sich taufen lassen. Nur nichts überstürzt. Überleg dir's, ob du das wirklich mit allen Konsequenzen auch dann tust. Wir sollten aufpassen, dass wir auch nicht zu schnell Entscheidungen fordern. Das ist vielleicht der Nachteil, wenn man bei gewissen Veranstaltungen die Leute vorkommen lässt. Billy Graham hat immer gesagt, das war ihm nur wichtig, damit er die Seelsorge üben kann an Menschen. Und einmal einen Punkt macht, aber sagt, es ist oft ein ganz langer Weg, bis Menschen das wirklich umsetzen können, die Jesus-Nachfolge in den konkreten Gehorsam hinein. Wir sollten nie das Wort Glauben mehr benutzen, ohne daran zu denken, dass Gehorsam dazugehört. Vertrauen und Gehorsam sind die zwei Beine, auf denen das Wort Glauben steht. Ein Glaube, der nur vertraut und nicht gehorsam lebt, ist kein biblischer Glaube. Es geht gar nicht. Wir haben ja ein gutes Beispiel in der Bibel am Volk Israel. Wie schnell ist der Glaube erstarrt? Wenn Sie in den Richterbüchern lesen, da fällt es ganz besonders auf, wie es immer wieder heißt, aber, also es war immer die nächste Generation, sie taten übel vor dem Herrn. Und da fragt man immer wieder, wie lange reicht das eigentlich, das, was Eltern ihren Kindern weitergeben? Und man kann fast als Faustregel sagen, nach 25 Jahren ist wieder eine richtige Erweckungsbewegung nötig. Oft hält es nicht einmal so lang vor. In unserem Leben kommt die Erstarrung des Glaubens meist noch viel früher. Die Schläfrigkeit greift um sich. Man fürchtet Gottes Gericht nicht mehr. Man sagt, ach, das wird schon irgendwie gut gehen. Eine schlimme Gestalt in der Bibel ist ja der alte Eli, der da auf seinem Stuhl sitzt und seine beiden Söhne betätigen sich im Heiligtum mit allerhand unrechten Dingen. Und der Vater Eli sagt, nicht doch meine Söhne. Und die lachen, sagen, lass doch den alten Dackel da noch reden. Und sie machen, was sie wollen. Und dann heißt, aber du hast ihnen nicht gewehrt, du hättest es wehren müssen. Er selber war im Glauben so lässig geworden, dass er sagte, ach Gott, wird's doch nicht so genau nehmen. Und darüber kam er um und die Bundeslade wurde geraubt. Wir sehen das erschütternd in der Kirchengeschichte. Wenn Sie einmal durch Kleinasien reisen, die heutige Türkei, dann finden Sie überall die frühchristlichen Kirchen. Wunderbare Kirchen mit großen Säulen und Marmorornamenten, alles verweht im Sturm des Islam im 7. Jahrhundert. Genauso Nordafrika, in Alexandrien, in Karthago gab es Kirchen mit Tausenden von Plätzen. Nordafrika, wo Sie heute nur noch den Gaddafi kennen und die Herrschaft des Islam. Das Evangelium, hat Luther gesagt, ist ein fahrender Platzregen. Unsere Sorge ist immer wieder, ob nicht der Platzregen über unser Land hinweggezogen ist. Es ist eine Frage, ob wir festbleiben im Gehorsam. Und das macht gar nichts aus, wenn Sie sich allein fühlen und sagen, die anderen Christen, die leben alle anders. Lassen Sie sich hier bei behaften im Gehorsam. Das Evangelium ist eine Freudenbotschaft. Gerade der Philipperbrief erzählt so viel, wie das uns fröhlich macht. Auch in unserem Abschnitt, im 18. Vers, kommt es noch einmal von der Freude. Aber der Gehorsam ist doch keine lästige Pflicht, sondern beglückende Befreiung. Wir müssen uns das immer wieder klar machen. Auch da, wo Sie mit Menschen reden, die in ihrem Leben in Schwierigkeiten sind, Sie kommen immer nur dort einem Menschen zu Hilfe, wo Sie ihn zurückführen auf die biblischen Grundlinien. Anders geht's nicht. Martin Luther hat einmal in seinem Leben den größten Irrtum gemacht, den man machen kann. Das wurde seinem Leben fast zum Verhängnis. Der Philipp von Hessen, Landgraf in Marburg, war ja ein genialer Mann und ein temperamentvolle Gestalt. Er wurde damals, wie es üblich war, mit, wie war das immer, in Kindertagen wurden die schon verheiratet. Und der Philipp von Hessen hat dann, wie es zur Heirat kam, und er musste das aus Staatsressort machen, hat er gesagt, ich kann mit der Frau gar nicht zusammen sein. Und das war so schrecklich, das war über viele Jahre ein grausames Zusammenleben. Und dann kam er schließlich zu Luther, verzweifelt, und suchte Hilfe und sagt, was kann ich denn tun? Ich kann mein Leben gar nicht bewahren. Dann hat Luther ihm den völlig dummen und falschen und unbiblischen Rat gegeben. Dann nimmt er eben heimlich eine Nebenfrau. Und das hat ja die Reformation so ungemein belastet. Wie wurde das Luther immer zum Vorwurf gemacht? Er hat die Bigamie gefördert. Luther hat sicher auch in einem Anflug der Schwachheit gesagt, ich kann ja den armen Mann verstehen, und wenn er damit dann wenigstens die Einehe lebt, ist doch sicher besser. Man ist sicher oft selbst schwach, weil man an seine eigene Schwachheit denkt. Und dann sagt er, ja, nun irgendwie muss man das doch jetzt lösen. Man kommt nur weiter, indem man klare biblische Linien vertritt. Man soll sie mit Barmherzigkeit vertreten, aber mit Klarheit. Und ich beobachte immer wieder, wie unsere jungen Leute auch froh sind, wenn sie wieder klare Linien bekommen, die sie glücklich machen, was heute Liebe bedeutet, was Wahrheit bedeutet, Umgang mit dem Geld und mit Ehre und mit Plänen im Leben. Wir sollten ihnen mehr vermitteln und gar nicht zurückschrecken. Das sind doch keine Opfer, die man von ihnen verlangt, sondern es geht doch gerade um das Glück ihres Lebens. Schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ludwig Hofacker hat als Prediger eine Sorge gehabt, die er öfter ausgesprochen hat. Sie wissen ja, wie Ludwig Hofacker viele Menschen angezogen hat in Stuttgart, und er sagte, das Schlimme daran wäre nur, dass die Leute nachher immer bloß Pfeffer wollten. Dass einen dann dieses Klare zur Buße rufen, auch wieder so gewöhnen kann, dass man sagt, ja, jetzt, wenn ich es nicht wieder genauso höre, dann werde ich genauso wieder müde, und nach einem Jahr ist alles wieder verflogen. Wir müssen aufpassen, dass unser Christenstand nicht schwach und matt wird und dass wir nachlassen im Glauben. Und das sagt Paulus, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Seid ihr bewusst, dass man sein ewiges Heil verspielen kann. Es ist ganz wichtig, dass in der Bibel überall immer wieder davon gesprochen wird, dass es in der Ewigkeit nur zwei Plätze gibt, verloren oder angenommen. Und ich kann immer bloß sagen, prüfen Sie einmal die Worte Jesu, wo Sie hingucken, in all den Gleichnissen. Entweder sind die klugen Jungfrauen drin oder draußen. Oder die Fische, die da mit dem Netz an Land gezogen werden, die Faulen werden rausgeschmissen, das Unkraut und den Weizen wird ausgejätet. Zwei werden liegen auf einem Bett, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Wenn Jesus uns etwas klar gesagt hat, dann hat er dies klar gesagt. Jesus hat uns nicht klare Anweisungen gegeben, ob wir Babys taufen sollen. Überhaupt hat Jesus über Taufe nicht viel gesprochen, das ist ja unser Dilemma. Aber das, was er uns gesagt hat, das will ich beherzigen, das ist wichtiger, als dass wir uns über die Taufe streiten, nämlich, dass man verloren gehen kann. Und das sollte uns immer wieder auch bewegen, dass wir nicht wegen einer Erbauseinandersetzung unsere ewige Seligkeit verlieren, bloß weil wir im Streit verharren. Oder dass wir wegen einem Unrechten, wegen einer falschen, unrechten Beziehung den Segen Gottes verlieren. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Seid euch bewusst, dass man alles verspielen kann. Und das Schlimmste, was in diesem Leben passieren kann, ist, dass man das ewige Heil verliert. Dr. Laubach sagt immer, sei sein tägliches Gebet, Herr, bewahre mich vor Torheit, auch im Alter, dass man oft irgendwo in Sünde und Schande fällt und alles verliert, was einem der Herr geschenkt hat. Herr, bewahre mich. Es ist nicht mein Verdienst, sondern dein Schutz und deine Gnade, die mich bei dir erhält. Schaffet, Das Wort, das Paulus hier gebraucht, heißt, ihr müsst dran arbeiten, ihr müsst euch bemühen. Gell, man muss oft schon dafür arbeiten, dass man morgens die Stille findet und über dem Wort Gottes auch Zeit findet. Jetzt kommt Vers 13, denn Gott ist der, in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also das ist einer der ganz wenigen Widersprüche in der Bibel. Gell? Das wissen Sie. Es gibt in der Bibel kaum Widersprüche, aber den gibt's. Aber den kann man ganz einfach erklären. Wenn man das zuerst liest, sagt man, ja, aber jetzt verstehe ich überhaupt nicht mehr. Ich soll schaffen und dann heißt Gott macht's ja. Soll ich's jetzt machen oder macht's jetzt Gott? Und viele machen daraus immer ein Ruhekissen. Wenn Sie einmal sich umhören, Sie werden unter Christen vielmals hören, dass Christen etwas sagen, auch in ihrem Gebet, Herr, hilf mir, dass ich die Sünde lassen kann. Das ist ein dummes Gebet. Ich muss sie lassen. Das ist meine Entscheidung gestellt. Ich brauche immer gerne das Bild, wenn ein Kind zu seiner Mutter sagt, Mutter, hilf mir, dass ich lieb bin. Sagt die Mutter, ich kann dir nicht helfen, du musst lieb sein. Das ist in sein Ermessen gestellt. Da kam ja einer zu einem Seelsorger und sagte, können Sie mir nicht helfen, mit mir beten, ich komme morgens immer so schlecht aus dem Bett. Da hat er gesagt, das tue ich gern, nur eins müssen Sie machen. Wenn Sie zuerst, kennen Sie die Geschichte, der erste Fuß raushängen, dann will ich für Sie beten, dass Sie der zweite nachziehen können. Also so muss man eben sagen, das liegt ja irgendwo an mir und es ist jetzt wirklich schlimm, wenn ich es von mir wegschiebe und schiebe das in die Verantwortung Gottes, dann wäre das ja nur eine blöde Entschuldigung von uns und wir hätten es von uns weggedrückt. Was hier gesagt ist, denn Gott ist, der in euch wirkt, das heißt ja gerade, du kannst dich ändern. Gott will's ja. Gerade darum darfst du umkehren. Das ist kein Widerspruch, dass es ganz klar wird. Überhaupt kein. Im Gegenteil. Wenn einer loslassen will von einer falschen Tat, von einer unrechten Sache, dann gibt ihm Gott die Kraft dazu. Gott wirkt das. Darum lass los. Gott macht dich stark. Schlimm ist nur, wenn einer innerlich mit seiner ganzen Sehnsucht dranhängt, wenn mein Herz noch gebunden ist und sagt, ach, ich tue das so furchtbar gern. Nein, wenn ich los will, wenn ich sage, ich möchte es doch gar nicht mehr, das tut mir so leid. Auch mit manchen üblen Gedanken, auch mit Neid, Hass und Streit. Wenn wir es wirklich weghaben wollen, dann gibt uns der Herr auch Kraft, dass wir es weglassen können. Gott wirkt beides in euch. Unser Wille ist gefordert. Man macht oft so, wie wenn unser Herz nur hier ein Stein wäre, der gar nichts machen könnte. Wir können doch sehr viel machen, auch wenn wir unter die Sünde verkauft sind. Wir können sehr viel, weil Gott wirkt beides, wollen und vollbringen. Jetzt ist das wirklich eine falsche Ausrede, wenn wir sagen, aber weil ich einen so schwachen Willen habe, dann will eben Gott nicht. Im Gegenteil, es ist so, ich habe Gefallen an der Sünde und hänge mich dran. Aber dass ich überhaupt unruhig werde, das ist eine Folge, dass Gott meinen Willen zieht. Da merke ich schon, dass Gott in mir arbeitet, mir in mir eine Unruhe schafft. Darum kann ich heraus und darum darf ich loslassen. Und es ist auch eine große Ermutigung, da wo wir in Schwierigkeiten und Abhängigkeiten stehen, mit Gottes Hilfe den Neuanfang zu wagen und ihm zu vertrauen, dass er uns bewahrt und hilft, weil er Seligkeit schenken will. Jetzt kommen noch eine ganze Reihe praktischer Ratschläge. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Das Murren, das ist das heimliche Schimpfen. Und das muss ich mir auch immer sagen, man kriegt so eine pessimistische Lebensart, dass man über alles die Nase rümpft und das vergiftet uns. Wenn mit dem Loben und mit dem Danken geht's viel leichter. Das Murren ist keine Äußerung des Glaubens, obwohl es sicher viel gibt, was man beklagen kann. Morgen darf mein Bruder Kurt von der Klinik nach Hause. Er kann natürlich noch nicht gehen, aber es ist mir doch immer eindrücklich gewesen, wie in dieser ganzen Krankenzeit er das fertiggebracht hat. Ich habe ihn eigentlich nie klagen gehört, er hat immer bloß von den Fortschritten erzählt. Und das ist schon schön, wenn der Christenstand auch darin sich äußert. Und wenn man das auch erlebt bei einem Menschen, der schwer geführt wird, dann ist das mir wieder eine Ermutigung. Ich habe doch alles, ich benütze meine Beine und ich benütze meine Hände und habe alles, was ich brauche. Und wir haben solch ein Klagen dauernd in unserem Mund. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten in einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Das ist auch der Grund, warum wir so schlecht in diese Welt hineinpassen. Die anderen sagen, guck mal, das ist ein komischer Christ, weil unser Geschlecht verkehrt ist, weil es nämlich von Gott weg ist. Darum sind Christen manchmal so extrem anders. Wir passen eben schlecht in diese Welt hinein. Oft ist man schon Außenseiter in der Familie oder im Geschäft. Gucken Sie komisch, wenn da ein Christ dazwischen ist. Ein verdorbenes und verkehrtes Geschlecht, das rechts, und ja, wir sprechen auch noch miteinander, wir zwei. Ja, machen wir nachher. Einmal hin, machen wir nachher. Rechts und links vertauscht, versteht ihr? Denn das macht es dann immer wieder schwierig. In einem verkehrten und verderbten Geschlecht, das macht es kompliziert. Und ihr scheint als Lichter in der Welt, das ist in der Bibel oft ein Ausdruck für den Dienst der Gemeinde, dass wir einen Lichtstrahl hineingeben und gleichzeitig die Positionslampen sind. Vielleicht ärgern sich manche an unserem Christsein. Nicht, hoffentlich nicht, weil wir jetzt irgendwie uns falsch verhalten, das wäre schlimm, sondern nein, weil manche Leute sich irgendwo ärgern und sagen, deine Maßstäbe, gerade bei Kollegen hat man das ja häufig gesagt, komm, wie du das so machst, du hast so ein enges Gewissen und so weiter. Aber das ist ja gerade der Lichtschein in die Welt hinein, dass wir ein Stück auch von den herrlichen Lebensordnungen Gottes in Freude vorleben. Und einen Lichtstrahl in die dunkle Welt hineingeben und Hoffnung des Lebens vermitteln. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, was ist denn das Wort des Lebens? Das Evangelium, oder ich könnte sagen, dass ihr an Christus festhaltet. Das ist das Wort, das mir Leben schenkt. Und das ist Ruhm für Paulus, dass er Menschen hat mitgebracht in die Ewigkeit. Hat sie der Gedanke schon einmal bekümmert? Wen bringe ich mit in die Ewigkeit? Wenn ich allein bloß ankomme, es wäre schade. Sie haben es doch auch Ihren Kindern schon gesagt, Ihren Patenkindern. Es wäre für mich der schlimmste Schmerz, wenn ich in der Ewigkeit wäre, du wärst nicht dabei. Nicht als Ruhm, sondern als Freude unseres Lebens. Ich möchte doch Menschen zu Jesus führen. Wir wollen eine Leidenschaft haben, dass Menschen gerettet werden in einem verkehrten und verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Es war Paulus auch in so all seinem Dienst wichtig, wenn ich nur etliche selig mache. Er ging sogar so weit, dass er sagt, wenn ich nur ein paar Juden retten dürfte, wollte ich am liebsten in die Hölle verdammt sein, wenn es das machen würde. Wenn ich das damit schaffen könnte, dass ein paar gerettet wird. Ich wollte verbannt sein, um meiner Brüder willen. So eine Leidenschaft hatte er, andere zu retten. Und solch einen Geist brauchen wir wieder. Gerettet sein gibt Rettersinn. Wer das selber an sich erfahren hat, der kann mitfühlen und mitempfinden, wie das den anderen geht. Und dann sagt er jetzt noch einmal von seinem schweren Martyriumsleben, er ist ja inhaftiert, wenn ich auch geopfert werde, ist im Beispiel, wie Jesus zur Hinrichtung geführt wird, wenn auch ich nun bei all dem mein Leben opfere, es macht nichts, wenn nur bei euch was rauskommt, wenn euer Glaube Frucht trägt und ihr davon etwas habt. Darüber sollt ihr euch freuen und ihr sollt euch mit mir freuen. Es ging heute um das Heil, um das Leben im Glauben, das wir so führen sollen, dass wir das ewige Heil nicht verspielen.